Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir haben zu Beginn dieses Gottesdienstes zum Gedenktag der Verstorbenen, zum Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, den Psalm für diese Woche gehört. Psalm 90, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. So beginnt er. Aber eigentlich stehen davor noch ein paar Worte, die sowas wie die Überschrift sind. Da steht ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Wir werden darauf hingewiesen mit diesen Worten, dass diese Verse des Vertrauens und der Vergänglichkeit und doch der Ewigkeit, dass das nicht um eine Allerweltsweisheit geht, auch nicht um eine Theorie oder eine Weltanschauung, sondern dass diese Sätze des Glaubens verbunden sind mit der Lebensgeschichte. Hier konkret mit der Lebensgeschichte eines Mannes, über den wir in der Bibel sehr viel erfahren, Mose. Wenn wir seine Geschichte lesen im zweiten Buch Mose der Bibel, dann hören wir viel darüber, wie das konkret und praktisch aussieht, dass Gott unsere Zuflucht ist, dass er in unser vergängliches, schnell dahinfließendes Leben eingreift, um uns zu bewahren, zu führen und uns ja zu gebrauchen für eine wichtige Aufgabe, für die er uns in diese Welt gesetzt hat. Der Glaube an Gott, wird mit diesen Worten gesagt, ist nicht nur eine Überlieferung, ist nicht nur etwas, was sich jemand ausgedacht hat, sondern da stecken Erfahrungen drin, da steckt das Leben hunderttausender Menschen drin, die das erlebt haben und die das weitergegeben haben und deren Erfahrungen, Gedanken und Worte dann hier in der Bibel gesammelt sind. Und wer bis heute glaubt an diesen Gott, der verknüpft diesen Glauben der Bibel, diese in der Bibel komprimierten Erfahrungen mit seiner eigenen Lebensgeschichte und erlebt dann, dass das, was da steht, die Wahrheit ist, dass darauf Verlass ist, auch wenn man das manchmal gar nicht richtig glauben kann und für möglich hält. Wir erfahren da, wie Gott diesen Mose schon kurz nach seiner Geburt aus Lebensgefahr errettet hat, auf eine spektakuläre und fast märchenhafte Weise, wie er seinen Lebensweg ganz anders geführt hat, als das eigentlich zu vermuten war. Statt in der Hütte einer Sklavenfamilie aufzuwachsen, ist er am Palast des damals wohl mächtigsten Königs aufgewachsen und wird dadurch vorbereitet für die Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat. Wie er als junger Mann einen schweren Fehler begeht und dafür auch büßt und sein Leben einen großen Umweg macht, der sich am Ende aber auch als gut und nützlich erweist für seine Lebensaufgabe. Und wie er dann sein Volk, die Israeliten, aus der Sklaverei in Ägypten herausführt, durch die Fluten eines Meeres, durch eine Wüste, hinein in das gelobte Land, das ihnen Gott versprochen hat. So erleben auch heute viele Menschen, dass Gott sie durch Höhen und Tiefen ihres Lebens führt. Vielleicht gehören ihre verstorbenen Angehörigen zu den Menschen, die das erfahren haben in ihrem Leben. Vielleicht haben sie davon etwas erzählt oder haben es auf andere Weise durchblicken lassen, dass der Glaube für sie nicht nur eine Überlieferung, ein Raster ist, unter dem man das Leben betrachtet, sondern eine lebendige Erfahrung, eine Kraft, eine Beziehung, etwas, was das Leben prägt. Manche haben das auch so erlebt und haben es in ihrer Familie nicht weitergegeben. Da weiß ich das, weil sie mir es bei irgendeinem hohen Geburtstag erzählt haben und die Angehörigen haben gar nicht so viel davon erfahren, weil man im Alltag eben doch leider oft wenig über diese Dinge spricht oder sich manchmal auch scheut, dass der nächsten Generation so einfach weiterzuerzählen. Jedenfalls sitzen in unseren Reihen auch viele, die das erlebt haben und auch von sich vielleicht schon bezeugt haben. Gott hat mein Leben geführt. Gott hat mich so oft bewahrt. Gott hat die Tiefen meines Lebens gebraucht, um dafür Segen für mich und andere hervorgehen zu lassen. Und auch das sagt uns ja die Bibel ganz klar, dass unser Leben unter Gottes Schutz nicht nur aus glatten Straßen besteht, nicht nur ein Weiden auf grünen, saftigen Auen ist, nicht nur über sonnige Höhen geht, sondern dass es da auch Gefahren gibt, dunkle Täler, dürre Zeiten, Wüsten, in denen scheinbar nichts wächst, ausweglose Situationen oder auch das Rote Meer. Das hat ja für uns, die wir hier im Osten Deutschlands die Jahrzehnte verbracht haben, noch eine doppelte Bedeutung. Der Weg durch das Rote Meer, das viele weggespült hat, in dem viele untergegangen sind, aber das sich für andere auch erwiesen hat als ein Weg, wo die Fluten sich teilen und man läuft mitten hindurch und sie können einem nichts anhaben. Viele unter uns haben erlebt, je aussichtsloser die Lage erscheint, umso deutlicher wird Gottes Hilfe. Viele haben das in ihrem beruflichen Werdegang erlebt, dass Gott sie da geführt hat, dass Gott ihnen geholfen hat, dass vielleicht auch ihre berufliche Entwicklung, ihr Betrieb oder ihre Anstellung eine Wende erfahren hat, als sie sich in der Not an Gott wandten und erlebt. Er hat auch in wirtschaftlichen, in finanziellen, in gesellschaftlichen Dingen das letzte Wort und das Sagen. Viele haben es in gesundheitlichen Zusammenhängen erlebt, dass Gott sie geführt, gerettet, bewahrt hat. In Problemen und Herausforderungen mit der Familie, mit den Kindern, in der Ehe. In schweren Schicksalsschlägen, aber auch in wunderbaren Fügungen und Führungen. Jemand aus unserer Gemeinde hat anlässlich seines 65. Geburtstags und den Schritt in den Ruhestand seine Kollegen zu einer kleinen Feier eingeladen. Und da hat man nicht nur Bier getrunken und gut gegessen, sondern er hat auch ein paar Worte gesagt, was der Glaube für sein Leben für eine Bedeutung hatte. Und da stellte sich heraus, dass die Kollegen mit den Begriffen Führung und Fügung nichts anfangen konnten. Was ist das? Und das muss man erstmal erklären. Wir Christen verwenden das oft so ganz selbstverständlich. Und anderen ist das völlig fremd. Führung bedeutet, da passieren Dinge in meinem Leben, die ich nicht geplant hatte, die nicht so kommen sollten. Und am Ende stellt sich heraus, es war ein guter Weg, den mich Gott geführt hat. Und deswegen, es war nicht ein Schicksal oder es war ein Zufall, sondern es war eine Führung. Gott hat mich auf diesen Weg geführt. Und Fügung, das ist so ähnlich, das ist diese Erfahrung, dass sich Dinge zusammenfügen, die scheinbar Zufälle sind, die ganz unterschiedliche Ursachen haben, aber sie ergeben ein Ganzes wie ein Puzzle oder wie die Räder eines Uhrwerks, greifen sie ineinander und führen dazu, dass mein Leben seine Bedeutung bekommt und dass sich Wege öffnen oder dass mir falsche Wege verbaut werden, dass Dinge gelingen oder dass ich erkenne, was Gott mit meinem Leben vorhat und was der nächste Schritt ist. Fügungen und Führungen, Begriffe, die umschreiben, Gott handelt in meinem Leben und er sorgt dafür, dass es auf diesem Weg geht, der gut ist und richtig ist und seinem Willen entspricht. Darüber hinaus haben so viele erlebt, dass Gott ihnen Kraft und Mut gegeben hat, dass er sie getröstet hat und sie neue Hoffnung gewonnen haben. Wer das erlebt, der kann dann sagen, ja, ich vertraue, dass Gott da ist in meinem Leben und dass er es gut mit mir meint und dass er nicht einfach nur zuschaut, ob ich es meistere, sondern selbst eingreift, mir die Hand reicht, spätestens dann, wenn ich ihn um Hilfe bitte, aber manchmal auch ohne, noch bevor ich an ihn und seine Hilfe denke. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn man am Grab eines lieben Angehörigen steht, der zum eigenen Leben eigentlich immer dazugehört hat bisher, wenn man sich noch in dem Trauerjahr befindet, wo man immer wieder erinnert wird an den Verlust und sich wundert über die neue Situation, in der dieser Mensch nicht mehr da ist, oder wenn man am Totensonntag zusammenkommt, um noch einmal Abschied zu nehmen, im Gebet an die Verstorbenen zu denken, dann wird einem vielleicht stärker als sonst im Alltag bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Und man fragt sich, warum rast eigentlich die Zeit so dahin? Gerade noch war man jung und hübsch, dann ist man nur noch jung. Dann muss man zugeben, dass das Alter eingesetzt hat. Und wenn man dann vielleicht noch auf ein paar schöne Jahre hofft und sie vielleicht auch erlebt hat, setzt doch irgendwann der Abstieg ein, wo man merkt, es lässt alles nach, es macht eigentlich gar keinen richtigen Spaß mehr. Warum vergeht die Zeit so schnell? Sie vergeht vermutlich immer gleichmäßig schnell. Das behauptet zumindest die Wissenschaft. Aber je älter wir werden, umso deutlicher spüren wir, wie schnell die Zeit vergeht und desto schneller scheint sie auch zu vergehen. Der Beter des 90. Psalmes sagt es so: Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Der Beter bringt viele Bilder. Er spricht von einem Strom, der dahin fließt, ohne Aufhalten. Er spricht von einem Gras, das am Morgen noch grün ist und abends schon verwelkt. Und spricht von einem Schlaf. Man macht die Augen zu und merkt nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Wenn man aufwacht, dann ist alles, was man gerade erlebt und geträumt hat, in einem Nu verschwunden. Ich möchte noch ein weiteres Bild hinzufügen. Ein D-Zug, ein Intercity, der dahin rast. Man sitzt darin, ein Kind spielt mit seinen Sachen, das schaut nicht aus dem Fenster, für das vergeht die Zeit gar nicht. Es merkt gar nicht, dass es dahin rast über die Schienen. Es ist mit seinen Aufgaben oder Beschäftigungen befasst. Aber ein älterer Mensch schaut vielleicht aus dem Fenster, er sieht die Landschaft vorbeirasen, erinnert sich an Städte, in denen er gewesen ist. Er wundert sich, wie schnell die Landschaft wechselt, Berge und Ebenen und Flüsse, Wald und Städte. Und er weiß, dass dieser Zug unterwegs ist zu einem Ziel. Und er weiß, je weiter ich fahre, umso schneller ist dieses Ziel da und es ist nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich bereit machen zum Aussteigen. Wird das den Passagier traurig machen? Wird er Angst davor haben? Wird es ihm Sorgen bereiten, dass sein Zug zum Ziel kommt? Nein, er weiß ja, ich sitze in diesem Zug, ich bin unterwegs zu diesem Ziel. Und deswegen ist die Frage für das Leben: Wissen Sie von einem Ziel, zu dem der Zug unterwegs ist, in dem Sie sitzen? Bedenken Sie dieses Ziel oder können Sie sich gar auf dieses Ziel freuen? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Macht es klug, daran zu denken, dass man sterben muss? Wenn wir in diesem Bild bleiben, ja. Es sagt uns, genieße die Fahrt in diesem Zug, die Gespräche mit den anderen Passagieren, die neben dir sitzen, den Proviant, den du eingepackt hast, oder der Kaffee, der dir serviert wird. Aber vergiss nicht, dass du unterwegs bist zu einem Ziel. Denke an dieses Ziel und beginne dich darauf zu freuen. Das Ziel, wohin du unterwegs bist. Was ist das Ziel? Der Psalm sagt es gleich im ersten Vers. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Gott ist unser Ziel, Gott ist unsere Zuflucht, wohin wir uns retten können, wie so eine Burg auf einem Berg, in die man sich flüchtet, wenn Gefahr droht. Du bist mein Helfer, bei dem ich Unterstützung und Rettung und Trost finde. Eigentlich steht im Urtext in diesem Psalm im Hebräischen, du bist meine Wohnung. Herr Gott, Herr, du bist unsere Wohnung, für und für. Mit der Wohnung ist es ja so eine Sache. Für viele alte Menschen ist das sehr traurig, wenn sie zuletzt weg müssen aus ihrer Wohnung. Manche verbringen die letzten Wochen im Krankenhaus, in der Intensivstation. Andere verbringen schon die letzten Jahre oder Monate in einem Pflegeheim. Manche gehen am Ende für die letzte Phase ihres Lebens in ein Hospiz oder auf eine Palliativstation. Aber auch wer zu Hause in seinen eigenen vier Wänden sterben darf, der muss ja trotzdem raus. Auch wenn er das Vorrecht hat, seine letzten Atemzüge, seine letzten Wahrnehmungen in seinem Zuhause zu machen, er muss es dann schließlich doch verlassen. Gut, wenn wir ein Zuhause in Gott haben. Wer dieses Zuhause in Gott hat, seine Wohnung in Gott hat, egal wo er lebt, egal wo er noch hin muss am Ende seines Lebens, egal wann und wie er stirbt, er bleibt doch zu Hause. Er bleibt zu Hause in Gott und er kommt am Ende zu Recht nach Hause zu Gott. Herr, du bist unser Zuhause, so heißt es wörtlich im Hebräischen. Du bist unsere Wohnung für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer in Gott zu Hause ist, der hat ein ewiges Zuhause. Und deswegen ist die Einladung und die Aufforderung vom Gedenktag der Entschlafenen, vom Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag: Finde dein Zuhause wieder, wenn du es nicht mehr hast. Komme wieder nach Hause. Mach dich wieder auf den Weg dorthin, wo du eigentlich hingehörst, in deine Wohnung bei Gott, damit du für immer und für ewig zu Hause bleibst. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.